Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Martina Weihrauch, die Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung. Herzlich willkommen im Studio.
Ja, hallo.
Wir schauen auf die Themen der Woche und auch auf das, was diesen Samstag bestimmt. Wünschen Ihnen einen guten Tag, die Sie heute dabei sind, live am Radio oder auch via Podcast. Es ist ja so einiges passiert an großen und auch vielleicht an kleineren Aufregern. Frau Weihrauch, ich frage vorsichtshalber wegen etwaiger Interessenkonflikte vorneweg. Sie sind heute nicht mit Ihrem Porsche zu uns gekommen, oder?
Nein.
Okay.
Den habe ich in meiner Garage gelassen.
Ja, ich dachte, jetzt kommt so die, wie damals in der Werbung, die Antwort, ich habe gar kein Auto, aber nein, so ist es auch nicht, ne?
Nein, ich fahre gar kein Auto.
Okay.
Wegen meiner schlechten Augen.
Okay, gut. Es ist in jedem Fall eines unserer Themen und wer die Woche ein wenig verfolgt hat und sich vielleicht möglicherweise auch in den sozialen Medien tummelt, der weiß es. Da gibt es etwas Aufregung über den möglicherweise guten Draht zwischen Finanzminister Lindner und dem noch Porsche und bald VW-Chef Blume. Also Thema hier, aber wir haben auch noch andere, zum Beispiel die große Gasfrage. Und die nehmen wir uns gleich vor. Schönen guten Tag. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, hat extra die Wanderstöcke liegen lassen, seinen Urlaub unterbrochen, sich den Anzug angezogen für eine hoffentlich tröstende und beruhigende Ansage. You'll never walk alone. Das Olaf Scholz-Cover von gestern Nachmittag klang, ich würde sagen, fast genauso schön.
You'll never walk alone. Dass wir gemeinsam die schwierigen Zeiten bewältigen, dass wir zusammenhalten, das ist entscheidend. Niemand wird mit seinen Herausforderungen und Problemen alleine gelassen. Keine einzelne Bürgerin, kein einzelner Bürger, auch nicht die Unternehmen in diesem Land. Und wir werden es so lange tun, wie das erforderlich ist.
Da sagt der Bundeskanzler Olaf Scholz. Was sagt mein Gast, Martina Weihrauch, Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung in Brandenburg? Eine Ansage, die Sie erstmal beruhigt?
Eine Ansage, die notwendig war, weil natürlich durch die internationalen Rahmenbedingungen die Leute richtig Angst haben. Einfach durch die Unberechenbarkeit der Lage. Und da finde ich Kommunikation das A und O. Und da hat hier und da die Bundesregierung kein gutes Bild abgegeben. Und ich fand, dass es gut war, dass es richtig war und auch dringend notwendig. Und dann muss man sich jetzt angucken, was für Kommunikation folgt. Aber auf jeden Fall denke ich, dass es ein Angebot war.
Ich meine, Hintergrund, darauf schauen wir gleich auch nochmal genauer, ist ja die Uniper-Rettung, also dieses Gasversorgungsunternehmens, das da jetzt in Schieflage geraten ist. Aber wenn ich nochmal auf dieses Versprechen schaue, ist das nicht ein Stück weit zu groß, dieses Versprechen? Weil unterm Strich sagt er, keiner muss sich um nichts Sorgen machen, weder die privaten Bürgerinnen und Bürger noch die Unternehmen. Aber wie realistisch ist das unterm Strich, wenn das Gas am Ende nicht ausreichend strömt? Dann wird es ja nicht zu halten sein.
Nee, das hat er auch nicht gesagt. Keiner muss sich Sorgen machen.
Ja, klang und, für mich so.
Für mich nicht. Aber das liegt daran, dass ich natürlich mich als wirklich mündigen und aktive Bürgerin betrachte und auch meine Mitmenschen ermutige. Das heißt, auch selber Ideen zu entwickeln, wie in dieser Situation gehandelt werden kann. Und interessant ist ja, wenn man mit den Unternehmen im Gespräch ist, gibt es auch hier und da interessante Ideen. Und das heißt, es ist wichtig, dass wir ein gemeinsames Gefühl haben und nicht diese Position, die Regierung ist jetzt von uns gewählt, die wird bezahlt, also die hat jetzt zu liefern. Sondern wir sind also eine Gesellschaft, wo jeder an seinem Platz auch seinen Beitrag geben sollte. Und das finde ich auch wichtig, weil ich dann aus dieser Passivsituation rauskomme und aktiv was tun kann. Und das ist auch das, was die Angst überwindet.
Gut, dass Sie das so hören. Ich hatte wirklich eher den gegenteiligen Eindruck, dass es so ein bisschen so dieser allfürsorgende Staat ist, der sich da hinstellt. Und
das wäre auch gar nicht gut, weil dieses Versprechen ist gar nicht einzulösen. Im Gegenteil, das erzeugt dann neue Enttäuschung. Es erzeugt Frustration und es auch Lethargie irgendwo und so ein Stückchen Fatalismus. Sondern die Situation ist, es ist an uns allen. Es ist unsere Gesellschaft, nicht nur die Gesellschaft der Bundesregierung, und wir haben zu gehorchen. Das ist ja sozusagen das Wesen von Demokratie. Und deswegen, ich fand es gut. Ich fand es, er hat auch die richtigen Worte gewählt. Aber klar ist, wir dürfen uns darauf nicht ausruhen.
Mhm. Es ist unser aller Steuergeld.
Unser aller Steuergeld. Es ist unsere Gesellschaft. Es ist auch ein aktives Leben. Wir sitzen ja nicht da und warten, bis die Zeit vergeht.
15 Milliarden, das ist die Maximalsumme, die da jetzt im Raum steht, um eben diesen Konzern, den bis vor wenigen Wochen noch kaum einer kannte, Uniper, also dieser Gasverteiler letztendlich, die Firma, die bisher mehrheitlich im finnischen Besitz ist, das auch bleiben soll, aber eben der deutsche Staat steigt ein, kauft sich ein, stellt auch über die KfW, also über die bundeseigene Bank, Kredite zur Verfügung. Letztendlich, unterm Strich, ist das ja eine große staatliche Gaspreissubventionierung.
Ja, ich finde aber total wichtig, was jetzt auch nochmal gesagt wurde, im Unterschied damals zur Unterstützung von Lufthansa. Wenn ich als Bürger höre, Lufthansa hat 7 Milliarden Euro gekriegt, dann denkt man, die haben das jetzt geschenkt gekriegt. So. Das wurde auch nie richtig erklärt. Was passiert mit dem Geld? Wann wird das zurückgezahlt? Also da finde ich auch wichtig, nicht die Verantwortung der Medien, das wirklich zu erklären. Das wurde jetzt in diesem Kontext nochmal erklärt. Das fand ich zum Beispiel interessant. Und dass klar ist, dass sozusagen, so wie sich die Sache wieder stabilisiert, dass dann die Bundesregierung auch wieder rausgeht. Also, dass es jetzt nicht um eine Enteignung geht und jetzt ist die Bundesregierung der Akteur, sondern dass es um eine Stützung geht. Da haben wir wieder den Punkt Systemrelevanz. Mhm. Ne? Also, wo man sieht.
In anderen Zeiten hätte man gesagt, alternativlos diese Rettung.
Ja, deswegen, weil wir alle da zusammenhängen und so wie da was Wichtiges ins Straucheln gerät, hängen wir alle irgendwie mit dran. Und deswegen, das ist auch die Aufgabe dafür, ist eine Regierung da, das verantwortungsbewusst zu machen, aber auch, und das ist immer meine Bitte, das wirklich vernünftig zu kommunizieren.
Tja, ich meine, es gibt natürlich verschiedene Auswege. Ne? Sie haben die Lufthansa angesprochen, da ist es für den Staat bisher unterm Strich ganz gut gelaufen. Also das, was man investiert hat, kriegt man zum Teil mit Gewinn oder hat man zum Teil mit Gewinn wieder rausgeholt. Es gibt aber auch Beispiel Commerzbank. Das war ja so ein erster großer staatlicher Eingriff damals 2008 bei der Bankenkrise, als im Prinzip die Commerzbank verstaatlicht wurde. Ist sie nach wie vor weitgehend, weil einfach auch klar ist, wenn der Staat jetzt rausgeht, hat er viel Geld verloren. Also auch bei Uniper, auch bei der Gasfrage ist noch lange nicht entschieden, ob das nicht am Ende ein sehr teures Spiel wird.
Ja, das stimmt. Aber ich habe zum Beispiel bei Robert Habeck, den ich ja nun seit zum Bundeswirtschaftsminister berufen wurde, in den Bundestag, habe ich schon den Eindruck, dass er sich also blitzschnell in diese Spezialthemen auch einarbeitet. Und ich finde es sehr gut, dass er das auch erklären kann und dass er das auch tut. Und denn in dieser Situation ist das Wichtigste, dass man darüber redet, was man tut und warum man es tut, damit ein Vertrauen entsteht und nicht eine Unsicherheit. Denn wir dürfen nicht vergessen, das Erhard-Zitat, 50% der Wirtschaft und auch einer vernünftigen Gesellschaft liegt an Psychologie. Das stimmt nach wie vor. Wir müssen ja, dürfen ja die Leute nicht entmutigen, sondern wir sagen, ja, wir stehen sozusagen als lebendige Gesellschaft auch immer noch wirklich aktiv an Seiten der Ukraine, wo wir teilweise mit unserer Regierung unzufrieden sind, weil die nicht schneller agiert oder falsch regiert oder so. Aber wir wollen das. Das sind ja auch Werte, die damit verteidigt werden.
Ja, und für alle, die jetzt vielleicht in letzter Zeit schon Zweifel hatten, ob man all das nicht abwenden kann, beispielsweise auch durch ein Zugehen auf Russland, durch Verhandlungen. Da gab es natürlich in dieser Woche mit dem Getreidedeal erste positive Signale. Wir haben aber gerade jetzt frisch von heute Vormittag die Nachricht des Beschusses von Odessa mit russischen Raketen. Also die Lage bleibt so, dass es politisch geboten ist, sich von dieser Gas- und Ölabhängigkeit zu lösen.
Unbedingt. Auch natürlich, was Klima betrifft. Ne?
Martina Weihrauch sagt das im Deutschlandfunk Kultur. Das ist sicherlich nicht das Letzte, was man zu diesem großen Thema sagen kann und sagen muss. Aber an dieser Stelle machen wir mal einen kleinen Schnitt. Ich dachte übrigens bei You'll Never Walk Alone, vielleicht wird das ja das neue Motto der Bundesregierung generell so für verschiedenste Projekte. Wir schauen uns gleich mal das genauer mit Blick auf das nächste Thema. Neues Konzept oder vor allem erstmal nur ein neuer Name, das Bürgergeld. Und auch das ist eine Nachricht dieser Woche, auf die wir hier schauen mit der Juristin Martina Weihrauch. Hartz IV soll aus dem aktiven Wortschatz des Landes getilgt werden. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat die Eckpunkte für ein neues, Achtung, Bürgergeld vorgestellt, das Hartz IV schon ab 2023 ablösen soll. Und zwar gerade mit Blick auf die Sanktionen mit dieser Grundidee.
Richtig ist, dass wir eine Vertrauenszeit schaffen in den ersten 6 Monaten, dass es darum geht, dass man einen Kooperationsplan zwischen den betroffenen Menschen und den Mitarbeitern aus den Jobcentern aufstellt, um die Menschen aus der Bedürftigkeit rauszuholen und dass wir da nicht mit einem drohenden Zeigefinger kommen. Es bleibt allerdings bei Mitwirkungspflichten, zum Beispiel geht es nicht, dass man chronisch keine Termine wahrnimmt.
Der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, ihren Termin bei uns hat sie glücklicherweise wahrgenommen, Martina Weihrauch. Ist das denn jetzt wirklich neu oder vor allem erstmal ein neues Etikett aus Ihrer Sicht?
Also die erste gute Nachricht, Peter Haas kann wieder schlafen. Der hat sich ja sehr geärgert, dass sozusagen sein Name da missbraucht wurde. Er hat ja auch ganz viele andere Ideen gehabt, die da gar nicht eingeflossen sind damals. Also, was ich gut finde, ist, dass man jetzt mal neu nachdenkt, denn es gibt ja Kritik von verschiedener Seite. Zwei Männer, die ich sehr schätze, ist einmal der Diakoniepräsident, der Ulrich Lilje, und dann auch Herr Schneider vom Paritäter. Und da muss man ja sagen, da gibt es auch Institutionen dahinter und auch Forschungsinstitute, die klar gesagt haben, so wie Hartz IV läuft, läuft es nicht gut. A von der Höhe und B von der ganzen Herangehensweise. Und was mir nach wie vor fehlt, dass einfach zu viel Leute da über einen Kamm geschert werden. Denn was die Adressaten betrifft von diesem Bürgergeld, haben wir ja ganz unterschiedliche Zielgruppen. Einmal sind es die Menschen, die wirklich langzeitarbeitslos sind und meistens krank. Und ich sage psychisch krank. Und ich denke, über dieses Thema wird eigentlich viel zu wenig gesellschaftlich debattiert. Was hat das für Konsequenzen, wenn ich weiß, es gibt Menschen, die werden nie wieder arbeiten können aus diesen Gründen, muss ich die anders behandeln? Da brauche ich bestimmte Mechanismen gar nicht anzuwenden. So, dann gibt es Menschen, die wirklich kurzfristig einfach mal in so eine Situation kommen, die ein halbes Jahr später wieder draußen sind. Also ich finde, diese Differenziertheit, die fehlt mir noch ein bisschen, wo man sagt, da geht's auch nicht um das Geld, sondern da geht's auch um umfassende Beratungsangebote. Da geht's zum Beispiel gerade, weil das oft als Argument eingeführt wird, Mütter mit Kindern, wo die Kinder krank sind und die Mütter nicht in der Regelarbeitszeit arbeiten können, wie es in Betrieben angedockt ist, da muss man fragen, was hat es denn mit einer familienfreundlichen und mütterfreundlichen Wirtschaft zu tun? Wo gibt's Homeoffice-Möglichkeiten? Wo kann man Kinder mit in den Betrieb nehmen und so weiter und so fort? Also wo wir uns viel breiter aufstellen müssen und viele berufliche Biografien zulassen müssen. Mhm. Und natürlich geht's darum, dass es wichtig ist, dass wir qualifizierte Leute haben. Denn der Unterschied zu Hartz IV damals, als Schröder die Sache rausgehauen hat, ist ja jetzt, dass wir wirklich einen hohen Arbeitskräftebedarf haben. Ja. Das heißt, wir brauchen dringend qualifizierte Leute. Und die Leute werden ja auch glücklicher, wenn sie qualifiziert sind und ihre Selbstwirksamkeit einfach spüren.
Aber wenn ich da gerade mal einhaken darf, weil Sie diesen Vergleich aufmachen, als das ganze System, es heißt ja eigentlich offiziell Arbeitslosengeld 2, ne? Hartz IV hat sich ja irgendwie so eingebürgert. Als das eingeführt wurde, hatten wir eine Arbeitslosigkeit von weit über 5 Millionen und auch die war schon irgendwie so ein bisschen schön gerechnet. Wir sind jetzt so um die 2 Millionen. So zur Ehrenrettung dieser grundsätzlichen Reformidee, so ganz verkehrt kann diese Idee nicht gewesen sein, denn es hat Deutschland damals aus einer schweren wirtschaftlichen Depression rausgeholt, mitgeholfen und nach vorne gebracht. Ich will auch gleich auf die problematischen Seiten eingehen, diese Grundidee fördern und fordern, dass damals ja dieser Aspekt des Forderns relativ vorne stand und das Fördern blieb so ein bisschen zurück. Wenn ich jetzt Hubertus Heil höre mit dem, was er da vorschlägt, dass er sagt, wir gucken uns ein halbes Jahr wirklich erstmal intensiv an, was ist die Situation, dann könnte, glaube ich, das, was Sie gerade beschrieben haben als Anforderung, wenn es denn gut läuft, funktionieren, dass man sich wirklich anschaut, welche Lebenssituation habe ich da vor mir? Wie kann ich diesem Menschen helfen? Ist das jemand, bei dem ich davon ausgehe, okay, das wird nichts mehr ohne staatliche Unterstützung, da müssen wir realistisch sein. Und ein anderer Mensch, bei dem man vielleicht sagt, nee, da müssen wir ein bisschen fördern und fordern Und dann wird es klappen.
Auf jeden Fall. Ich muss mal sagen, ich bin ja ein totaler Fan davon, zu vereinfachen in der Bürokratie. Aber ich bin auch für Bürokratie. Ich sag auch warum. Bürokratie heißt ja nichts anderes. Es gibt einen gesetzlichen Auftrag, dich zu unterstützen, und es gibt einen gesetzlichen Anspruch. So, die Alternative wäre ja, dass ich die Leute besteche, ne, wenn Bürokratie nicht funktioniert. Und deswegen plädiere ich dafür, eine gut funktionierende Bürokratie mit allen Sachen, die falsch organisiert sind. Zum Beispiel, dass ich diese ganzen Anträge nicht verstehe. Ich helfe jetzt einer Bürgerin bei dem der Möglichkeit, deutsche Staatsbürgerin zu werden, die versteht überhaupt nichts, was auf diesen Anträgen steht. Mhm. Ja, also wo wir sagen, wir brauchen eine Sprache, die die Bürgerinnen und Bürger verstehen und wo sie keine Angst davor haben oder auch Wut entwickeln. Sonst kriegen wir dieses Zusammenspiel von Staat und Gesellschaft nicht hin.
Ja, brauchen wir denn, und das ist ja auch so ein bisschen ein Streitpunkt jetzt innerhalb der Ampelkoalition, brauchen wir denn ein höheres, nennen wir es jetzt mal schon so, wie es künftig heißen soll, ein höheres Bürgergeld? Johannes Vogel hat sich dazu geäußert, der FDP-Vize und parlamentarische Geschäftsführer. Und Sie ahnen es, er ist da nicht so amused.
Wenn man den Vorstellungen des Arbeitsministers folgen würde und einfach mal so willkürlich die Regelsatzberechnung verändern würde, dann würde es sehr teuer. Das überzeugt uns nicht. Das Fördern und Fordern muss bleiben. Und das wird es auch, wenn wir uns an den Koalitionsvertrag halten.
Stimme aus der FDP, Johannes Vogel. Was sagen Sie, Frau Weihrauch?
Also ich sage, es gibt eine Studie von der Böckler-Stiftung, auf die hat Herr Schneider aufmerksam gemacht, und auch Herr Lilje. Das sind also zwei wirklich schätzenswerte Männer. Und die haben gesagt, und wir sehen es ja selbst, dass wir auf jeden Fall den Satz erhöhen müssen, weil natürlich auch jetzt inflationsmäßig das ganz schön reinhaut.
Bei Inflation ist die FDP dabei.
Okay, aber wie gesagt, wir reden hier von einem Satz, glaube ich, von 180 bis 250 Euro mehr. Da muss man sich einfach angucken, und da würde ich wirklich mal gucken, was die Böcklers aufgeschrieben haben, wozu was benötigt wird. Und ich finde es total wichtig, zum Beispiel, gerade weil wir wissen, wie viele Kinder in diesen Unterstützungssystemen drin sind, dass sozusagen nicht dann von der sozialen Vererbung diese Abhängigkeit wieder vererbt wird, sondern dass möglich ist, dass wirklich die Kinder maximal unterstützt werden. Und deswegen würde ich sagen, schaut doch auf die Wissenschaft, die sagt uns hier einiges.
Obwohl die Wissenschaften, ja, müssen zugeben, wahrscheinlich würden wir irgendein arbeitgebernahes Institut finden, das das vielleicht anders berechnet, das vielleicht zum Beispiel darauf hinweisen
darüber
würde.
Darüber kann man ja diskutieren. Ja,
das zum Beispiel darauf hinweisen würde, das finde ich in diesem Zusammenhang auch immer eine wichtige Frage, was man eigentlich will mit diesem Bürgergeld. Also will man im Prinzip eine Hilfe leisten mit dem Ziel, dass sie möglichst schnell enden soll, in den besten Fällen, oder will man im Prinzip eigentlich den indirekten Einstieg in bedingungsloses Grundeinkommen, also wirklich im Sinne einer Grundfinanzierung? Und da hast du natürlich wirklich die Frage der Finanzierung unterm Strich. Das ist für die höheren Einkommen, die Steuern zahlen, vielleicht gar nicht so schmerzhaft, weil die immer noch sehen, wie viel sie mehr haben unterm Strich. Aber was ist mit der Krankenschwester, was ist mit dem Handwerker, die 40-Stunden-Woche arbeiten, keinerlei staatliche Unterstützung kriegen und dann unterm Strich sehen, die sind nur knapp drüber. Das ist doch sozial dann ein Problem.
Ja, ist es auch. Und deswegen plädiere ich ja dafür, dass man es komplex betrachtet. Also nicht nur dieses Bürgergeld, sondern was kommt dann noch dazu, was die Leute aktiv unterstützt, aus dieser Situation rauszukommen. Denn sind wir mal ehrlich, in einer sozialen Abhängigkeit zu sein, ist ja nicht schön. Und man wünscht ja jedem, dass er auch merkt, wie tatkräftig er im Leben steht.
Martina Weihrauch sagt, das ist die Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung in und für Brandenburg. Sie erinnern sich vielleicht, das ist jetzt knapp einen Monat her, dass in der EU, aber vor allem auch in der Berliner Ampelkoalition heftig gestritten wurde, ob der Frage, soll es ab 2035 ein generelles Aus für alle Verbrennermotoren in der Europäischen Union geben? Oder lassen wir eine technologische Tür offen für sogenannte E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe, die, ich sage jetzt mal, weitgehend CO2-neutral daherkommen. Die FDP wollte genau das, hat es auch weitgehend durchgesetzt, und zwar möglicherweise in engem Schulterschluss mit dem Porsche-Chef Oliver Blume. Das legt die Berichterstattung der ZDF-Sendung Die Anstalt nahe. Kleiner Auszug.
Nicht, dass Sie meinen, da würde ein einziger Anruf bei Christian Lindner reichen. Blume, Porsche-Chef, vor seinen Porsche-Mitarbeitern intern. Wir haben sehr großen Anteil, dass die E-Fuels in den Koalitionsvertrag mit eingeflossen sind. Da sind wir ein Haupttreiber gewesen, mit ganz engem Kontakt an die Koalitionspartei. Der Christian Lindner hat mich in den letzten Tagen fast stündlich auf dem Laufenden gehalten.
Christian Lindner hat mich fast stündlich auf dem Laufenden gehalten. Martina Weihrauch, seit über 20 Jahren Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung. Viele regen sich darüber auf. Es gibt verschiedene Hashtags, Porsche-Gate, Lindner-Rücktritt. Wenn es denn so war, die beteiligten Seiten dementieren das. Gab zwar Gespräche, aber jetzt keine stündlichen Telefonate. Aber wenn es denn so war, wäre das aus Ihrer Sicht problematisch?
Also ich finde erstmal, wenn so Alpha-Männchen sich da ein bisschen wichtig tun, ist es das eine, das würde ich mal sagen. Dann haben wir aber natürlich von Lobby-Control bis verschiedenste Institutionen, die sollen ihren Job machen, die sollen gucken, wir haben eine Gewaltenteilung, wir haben eine Kontrolle, ist das okay, ist das nicht okay, was ist jetzt hier Aufgeblasenheit und was nicht. Was ich total spannend finde bei dieser Geschichte, ist eigentlich diese technologische Tür. Und wir haben es natürlich in Brandenburg gut, ne? Wir haben Jörg Steinbach, unser Wirtschaftsminister, der ist Chemieingenieur. Und in unserem kleinen Hühnerfernsehen, sage ich jetzt respektvoll, wertschätzend dem RBB gegenüber.
Schön, an die Kollegen, ja.
In Brandenburg aktuell, ne? Da wird die wirklich die ganzen letzten Wochen überall berichtet, welche kleinen Unternehmen die Idee haben, Start-ups, wo Steinbach auch da war und mit denen bespricht, wie sozusagen klimafreundliche Technologien entwickelt werden können, wie die, darum geht's ja, die Alternativen, wir müssen ja dann abgelöst werden auch von diesen ganzen fossilen Brennstoffen. Und das finde ich eigentlich das Wichtige und das finde ich auch die wichtige Nachricht.
Als Sie gerade sagten, wir haben Glück in Brandenburg, dachte ich, jetzt kommt das Stichwort Tesla, aber dazu müssen wir jetzt nichts sagen. Brandenburg ein heißes Eisen. Ne? Aber das heißt in der Sache, ja, also dieser Kontakt, wie eng er nun war. Ja. Ich finde es insofern nicht problematisch, weil es eben wirklich eine FDP-Grundposition ist. Jetzt kann man sich fragen, inwieweit da schon seit Jahren die Autolobby quasi die Pforte da fegt, damit das die FDP-Position ist. Aber es ist die FDP-Position, wenn da ein wichtiger deutscher Minister mit einem wichtigen deutschen Vorstandsvorsitzenden im engen Kontakt ist, in einer Frage, wo es ja auch um viele Arbeitsplätze geht, um genau. Zukunftsfragen für eine wichtige deutsche Technologie, finde ich nicht problematisch.
Ich finde es auch nicht problematisch. Und wenn Herr Lindner dagegen irgendwelche Absprachen verstoßen hat innerhalb der Koalition, dann müssen die das unter sich klären.
Ja, es ist ja jetzt auch so, dass der Herr Blume noch Porsche-Chef ja auch aufsteigen würde. Eine andere wichtige Wirtschaftsnachricht aus dem Automobilbereich, weil nämlich VW-Chef Herbert Diess im Einvernehmen, wie es immer so schön heißt, geht. So groß war das Einvernehmen wahrscheinlich nicht. Aber auch insofern eine interessante Personalie, weil das ja jemand ist, wie man so hört, der jetzt auch nicht unbedingt der allergrößte Teamspieler war und Porsche-Chef und dann bald VW-Chef Blume eben doch ein anderer Manager-Typus ist. Jetzt sind Sie wahrscheinlich nicht ganz nah in den Automobilwelten drin, aber als Nachricht doch auf jeden Fall bemerkenswert.
Ich finde es auch als Nachricht bemerkenswert. Herr Steingart hat ja dazu gesagt, dass sich alle zuerst auf die positiven und jetzt auf die negativen Eigenschaften des VW-Chefs konzentriert haben. Und manchmal ist da so eine kleine Sache drin, wo sich auch die Stimmung dreht. Also man sollte es auch nicht so ernst nehmen.
Mhm. Er ist jemand, der viel angestoßen hat. So wird jetzt auch berichtet, was dann in der nicht geäußerten Teil der Aussage heißen soll. Er hat aber auch nicht so richtig viel fertig gebracht. Vielleicht ist das, jetzt bin ich wieder gedanklich bei Tesla, eine Verbindung, die man ziehen könnte. Ich mache nochmal einen Transparenzhinweis an dieser Stelle. Ich komme nämlich aus Wolfsburg ursprünglich und habe gemerkt, diese enge Verquickung von Politik und Konzern kann unglaublich problematisch sein, aber kann aber auch gleichzeitig, und da sind wir übrigens wieder bei Peter Hartz, der ja bundesweit berühmt geworden ist durch das unsägliche Arbeitslosengeld 2, der aber vorher unter anderem zum Beispiel geschafft hat, eine Massenarbeitslosigkeit in Wolfsburg zu verhindern, Anfang der 90er Jahre durch die Einführung der Vier-Tage-Woche. Also da kann man manchmal auch sehen, enger Draht zwischen Politik und Wirtschaft kann auch Erfolge hervorbringen.
Kommt immer auf die Balance an.
Das ist ein salomonisches Urteil hier von Martina Weihrauch im Deutschlandfunk Kultur. Neue Nachrichten aus der Corona-Lage, leider ein bisschen verwirrend, ich kann sie nicht ersparen. Es geht um die Frage, ob sich jetzt auch unter 60-Jährige nochmal boostern lassen sollten. Der Bundesgesundheitsminister hat das ja gefordert vor einigen Tagen, Karl Lauterbach von der SPD. Jetzt sagt der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, Andreas Gassen, nein, bringt nichts. Gassen hat sich gegen den Appell des Gesundheitsministers gestellt, dann auf israelische Studien verwiesen, die besagen, dass ein zweiter Booster bei jüngeren Gesunden nicht sinnvoll ist, nichts bringt. Er selbst, Gassen, werde sich keinen zweiten Booster geben. Wie ist das bei Ihnen, Martina Weihrauch? Bei welcher Boosteranzahl sind Sie mittlerweile?
Bei einer.
Und bleiben auch dabei?
Ich lasse mich von meiner Ärztin beraten.
Okay. Mehr Vertrauen als in den Bundesgesundheitsminister. Aber
unbedingt.
Haben Sie mit ihr schon drüber gesprochen?
Nö, noch nicht.
Nee.
Aber ich habe bald einen Termin bei ihr und ich würde sagen, wir haben uns schon darüber unterhalten, dass sie als Einzelne in der Familie so viel Kontakt hat zu Kranken und hat es ist noch nicht. Ich auch. Wir sind beide geimpft und geboostert und aufgefrischt und haben es beide noch nicht gehabt. Also ja.
Dann toi, toi, toi. Ich habe ja gerade meinen Naturbooster gehabt. Ich habe gerade die Corona-Infektion hinter mir. Meine erste, ich habe gedacht, ich komme drum herum, aber nein, ich habe es leider nicht geschafft unterm Strich. Ich meine, es ist ja politisch und da bin ich auch dann im Feld Ihrer Arbeit. Politisch weiterhin ein Thema. Wie nehmen Sie das wahr bei der Landeszentrale für politische Bildung? Das polarisiert oder beruhigt sich das auch langsam ein bisschen?
Also ich denke, das beruhigt sich langsam ein bisschen, weil die Leute können sich ja nicht über Jahre lang über den Quatsch aufregen. Ich muss einfach mal sagen, der Quatsch ist nicht die Krankheit für mich. Also ich nehm das ernst und so weiter und so fort. Schaue mir auch alle wissenschaftlichen Sachen an. Aber alles, was da auf der Ebene des Bundesgesundheitsministeriums mit seinen verschiedensten beauftragten Instituten da läuft, kann man auch irgendwann nicht mehr ernst nehmen. Also ich finde, wir haben über Kommunikation gesprochen, wir haben über Kommunikation in Krisen gesprochen und ich würde nicht wollen, dass ein großer Teil der Gesellschaft mir verloren geht, der mich überhaupt nicht mehr ernst nimmt. Und wenn ich jetzt sehe, Sie brauchen ja nur Corona eingeben und jetzt hören nur die Nachrichten der letzten Tage, da wird man ja irre, wo man sagt, sag mal, spricht ihr euch nicht ab. Man kann auch untereinander, also ich bin ja wirklich eine Freundin der Kontroverse, das wissen alle, aber nicht in Fragen in einer Krise und was jetzt zu tun ist. Und ich finde, es sollte sich doch der Bundesgesundheitsminister mit seinen Leuten mal abstimmen und dass man sagt, lasst uns in die Art von Kommunikation gehen. So, und wenn der Bundesgesundheitsminister so viel Quark verzapft, wie alle glauben, wenn man jetzt sozusagen diese verschiedenen Positionen hört, dann muss man langsam mal überlegen, ist der Mann noch tragbar? Tut mir leid, ich muss das jetzt mal so offen sagen, weil wir arbeiten gegen Verschwörungserzählungen. Wir haben intensive Gespräche mit Bürgern. Wir versuchen, die Stimmung zu halten. Auch andere Leute versuchen das und dann wird immer wieder so eine Bombe reingehauen, die ja nicht notwendig ist.
Ja, das Problem ist ja, ich meine, es gab ja jetzt verschiedene Ansätze, das zu versachlichen. Es gab Expertenräte, Sachverständigenrat, der eingesetzt wurde extra mit dem Auftrag, bitte ermittelt doch mal, was erfolgreich war, was nicht erfolgreich war von den Maßnahmen, die wir hatten. Wer ein bisschen die Nachrichten verfolgt hat, jetzt von vor wenigen Wochen, der weiß, unterm Strich kam dabei raus, wir können es Ihnen leider nicht genau sagen. Führt natürlich unterm Strich für eine Regierungskommunikation zum echten Dilemma, weil an sich müssten sie dann eigentlich schweigen.
Genau. Also ich verstehe es auch nicht, muss ich wirklich sagen, weil Menschen durch eine vernünftige Erklärung und auch vernünftige Forschungsergebnisse und auch Wissenschaftler ja praktisch in eine positive oder in eine verständliche Position gebracht werden. Man kann es untermauern, man kann es belegen. Aber wenn sozusagen Paul-Ehrlich-Institut, das Bundesgesundheitsministerium und verschiedene andere Institutionen bis hin zur STIKO alle unterschiedliche Positionen haben, da sagt man sich doch, Leute, seid ihr denn alle verrückt?
Tja, aber vielleicht ist das die Komplexität generell in der Demokratie, gerade wenn es eben in diesen wissenschaftlichen Bereich reingeht, dass letztendlich die Kommunikation sein muss. Es gibt leider keine einfachen Antworten. Es gibt bestimmte Dinge, die wir nach wie vor nicht wissen. Ist natürlich nicht wirklich befriedigend.
Das sehe ich ja alles ein. Aber der Punkt ist, Karl Lauterbach sagt ja, es wird ein fürchterlicher Herbst. So, was ist das für eine Botschaft? Es wird ein fürchterlicher Herbst mit der Gasproblematik, mit der Kriegsproblematik. Wir haben alle noch Wir müssen daran denken, wir haben 82% der ukrainischen Flüchtlinge sind in Brandenburg privat untergebracht. So, wir haben alle noch Verantwortung für Personen, denen wir Obdach gegeben haben oder so. Ich meine, irgendwann ist dann auch die Aufnahmefähigkeit selbst der entspanntesten und freundlichsten Menschen aufgebraucht. Und daran sollte man denken.
Heute ist CSD, der Christopher Street Day, also in Berlin der eigentliche Christopher Street Day, ist am 28. Juni zu verorten, 1969, damals in New York. Ja, Martina Weihrauch, wie soll ich das bezeichnen? Ist es eine große Party mit politischem Anliegen oder ist es eine große Demonstration mit ein bisschen Party dabei? Wie würden Sie das sortieren?
Eine große Party mit politischem Anliegen.
Okay.
Finde ich auch total toll.
Ja, ne, sind auf jeden Fall schöne Momente. Köln hatte ja schon diesen großen Moment, jetzt also die Bundeshauptstadt. Es geht ja generell um die Anerkennung geschlechtlicher und sexueller Vielfalt, grob gesagt, sage ich jetzt mal. Denn Ihre Landeszentrale für politische Bildung in Brandenburg hat ja jetzt eine ganze Broschüre gemacht unter dem Stichwort Basiswissen Demokratie. Das liest sich so ein bisschen aber auch wie so ein Wörterbuch, Grundwissen für Heteros und Cis-Menschen, ne?
Genau. Also wir haben 2020 eine Ausstellung gemacht, Ohne Mut geht hier nichts. Und zwar über Lesbe, Schwul und Trans in Brandenburg gestern und heute. Und finde ich, für die Menschen, die nicht ständig damit konfrontiert sind, ist es ja auch wichtig, einfach das Thema mal umfassend zu öffnen. Und vor allen Dingen, und das finde ich total wichtig, denen die Angst zu nehmen, sich damit auseinanderzusetzen. Weil es ja heute so ist, dass viele Leute Angst haben, wie sage ich es denn jetzt und wie heißt denn das und was ist denn nun wirklich gendergerechte Sprache und was ist cisgeschlechtlich und was ist binär und kann ich mich da irren und dann wäre ich gleich angebrüllt, dass ich vielleicht querfeindlich bin und so, ne? Und da haben wir gedacht, das ist wichtig, dass wir einfach mal so eine Art kleines Schlagwortregister machen, wo wir ohne Fremdwörter versuchen, Menschen das näher zu bringen. Denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass die meisten wirklich neugierig sind. Und die meisten sind auch gar nicht feindlich, aber wie sie verstehen es nicht. Und sie jetzt damit, ihnen Mut zu machen, sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, das ist auch nicht erst seit dann und dann so, sondern dieses Thema bewegt uns alle. Und vor allen Dingen, warum? Weil wir wollen, dass queere Menschen wertschätzend, respektvoll und ohne Diskriminierung behandelt werden. Denn das ist ja der Punkt. Mhm. Nicht? Wir wollen ein menschenwürdiges Zusammensein. Und das menschenwürdige Zusammensein, dass man das respektiert und weiß, was das ist, hängt oft damit zusammen, dass man weiß, wie gehe ich damit um und auch verstehe, was da eigentlich läuft.
Ja, aber wenn ich mir jetzt hier Ihre Broschüre anschaue, da merke ich, man muss aber auch ein bisschen, oder was heißt man muss, aber man kann auf jeden Fall über 60 Seiten sich da reinziehen und da so interessanten Stichworten. Ich kann ja gerade mal mit der Chefin von der Janssen einen Test machen, ne? Verschiedene Stichpunkte. Wüssten Sie sofort bei Crossdressing, was darunter zu verstehen ist?
Natürlich nicht. Und das ist ja auch das Schöne, dass man da so eine kleine Broschüre hat, die man in die Tasche stecken kann und sagen kann, ich gucke einfach mal nach, was das ist. Und man ist ja total überrascht, wir waren alle überrascht übrigens, als sich meine Publikationsreferentin, die humorvollste von uns allen ist, daran gesetzt hat, gesagt, ich setze mich da jetzt mal ran, ich muss das selber erstmal wissen, ich weiß es auch nicht.
Ja. Frau Weihrauch ist jetzt gerade am Scrollen, ne? Ich habe jetzt auch gerade mal geguckt extra,
ja, genau.
Seite 19 wäre das Crossdressing.
Ich hab das auch nicht alles im Kopf.
Es ist gar nicht so schwer, wenn man sich dann mal, ne, den englischen Begriff zu Gemüte führt. Das heißt im Prinzip, dass man eigentlich so Kleidung trägt, die traditionellerweise nicht dem eigenen Geschlecht zugeordnet wird. Okay.
Genau.
Ich habe aber manchmal bei der Sprache, Sprache hat ja unterschiedliche Zwecke, wissen wir ja alle. Sich verständlich machen ist ja irgendwie so der naheliegende. Gibt aber natürlich auch manchmal so das Gegenteilige. Also dass Sprache fast schon so ein bisschen so ein Abgrenzungsgrundidee hat, so die Distinktion, dass man sich seiner eigenen Identität sicherer wird, indem man es so formuliert, dass es vielleicht andere für erstmal rätselhaft
halten. Gut, aber die Abgrenzungsidee ist ja die, dass ich mich höher stellen will als den anderen, weil ich mich sozusagen erhöhen will und besser fühlen will. Und wenn wir sagen, wir setzen auf verständliche Sprache, wollen wir ja gerade, dass wir sagen, du musst den anderen nicht herabsetzen, um dich besser zu fühlen, sondern der andere ist genauso ein Mensch wie du und der ist total witzig und hat interessante Ideen. Du musst ihn nicht diskriminieren. Und ich finde das total wichtig, dass man merkt, dass da auch eben eine Scheu ist, weil da Unsicherheit von allen Seiten im Spiel ist. Und wir auch ermutigen und sagen, wenn ich Menschenwürde einfordere, hat das auch mit Überwindung einer eigenen Unsicherheit zu tun. Und dafür sind wir als Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung auch da, die Unsicherheit von Menschen auszuräumen und sie zu ermutigen, einfach die Sachen sich mal anzugucken.
Hm. Gefragt, das Produkt, die Broschüre, geht die gut weg?
Die ist jetzt in der zweiten Auflage und wir müssen sie jetzt nochmal neu drucken, weil alle Beratungsstellen sich die geholt haben. Und ja, wir freuen uns darüber und es wird sich auch, man kann sie sich direkt auf der Seite runterladen, auf unserer Seite. Und das wird auch oft gemacht.
Martina Weihrauch, das ist eine ganz schöne Initiative, die wunderbar passt zu dem heutigen, also heute in Berlin gefeierten CSD. In anderen Städten war es schon oder wird auch noch sein. Martina Weihrauch, die Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung in Brandenburg. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier heute.
Gerne.